brauche einen kleinen Spickzettel hier. Ich muss auch noch rechnen. Also die normale Menge an Flüssigkeit, die wir pro Tag zu uns nehmen sollten, entspricht, sagen wir mal, circa 2,5 Liter. Und mein heutiger Gast, der trank keine 2,5 Liter, sondern 12 bis 15 Liter. Zumindest an der Hochzeit seines Alkoholkonsums. Und er hat kein Wasser getrunken, sondern Alkoholkonsum, Alkoholiker, Bier. Also 15 Liter, um es besser rechnen zu können. In einer Kiste sind 20 Flaschen drin. 20 Flaschen a 0,5 ergibt 10 Liter. So, das ergibt nach Adam Riese 30 Flaschen Bier pro Tag. 30 Flaschen Bier pro Tag ergibt mal 7 in der Woche 210. 210 Flaschen Bier. Das ist ein immenses logistisches Problem. 1,5 Kisten Bier am Tag. Wo? Man schämt sich ja auch. Man geht ja dann nicht immer zum gleichen Händler. Man macht sich tatsächlich einen Plan. Wo kaufe ich Montag? Wo kaufe ich Dienstag? Wo kaufe ich Mittwoch? Dann muss ich die Flaschen entsorgen. Dann darf keiner checken, dass ich so viel trinke, weil ich ja denke, dass die das gar nicht bemerken. So ein Blödsinn. Sagt er selber. Wie er dazu kam, von 210 pro Woche auf null zu kommen, das erzählt er in diesem Film. Und es, boah, ist schon heftig.
Klar, bin ich einer, der gescheitert ist. Ich
weiß nicht mal, was da läuft und was das ist.
Weil ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert.
Der Podcast mit Thomas Mayer.
Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, der hat auch keine Ahnung.
Was weiß ich.
Studiert noch Medizin,
ja.
Leidet.
Ich hatte im Bett, hat eigentlich einen Hund draufgeschlagen.
Egal, wie abgedreht das war.
Wie würdest du dich bezeichnen, als Ex-Alkoholiker oder als trockener Alkoholiker oder als Geheilter? Oder ich bin in den Termini nicht drin.
Ne? Ja, also ich bezeichne mich selber als freier Alkoholiker. Normalerweise spricht man von trockenen Alkoholikern. Ich unterscheide aber diese beiden Dinge, weil Gott mich frei gemacht hat. Es gibt ja auch dieses sogenannte Suchtgedächtnis und ich glaube, dass Jesus mir das Suchtgedächtnis aus dem Kopf radiert hat. Ich habe also, Suchtgedächtnis heißt, ich komme in bestimmte Situationen und der Kopf weiß, in diesen Situationen habe ich Alkohol verkonsumiert und da ging es mir gut und das möchte ich jetzt gerne wieder haben.
Ah, also ein Belohnungsprinzip.
Ja, Belohnungsprinzip spielt da auch eine Rolle. Aber der Kopf merkt sich das und möchte dann natürlich den gleichen Zustand wieder haben. Mhm. Und verlangt dann auch nach Alkohol. Alle Situationen, wo ich in der Vergangenheit getrunken habe oder was mich zum Trinken gebracht hat, diese Situation habe ich eigentlich alle hinter mir und habe nicht wieder zur Flasche gegriffen. Und darum glaube ich oder bin fest auf der Überzeugung, dass Jesus mich frei gemacht hat.
Wie, wenn wir das mit Jesus mal kurz außen vor lassen, wie hat sich das oder wie hast du den Schalter umgelegt? Also ich habe selbst geraucht, 2 Schachteln am Tag. Und dann, ist eine andere Geschichte, aber dann zack, wurde mir was klar und ich habe gesagt, okay, mache ich nicht mehr. Vielleicht nur ganz kurz, weil da kommen wir später sicher noch drauf zurück.
Insgesamt ungefähr 20 Jahre getrunken oder gesoffen. Zum Schluss waren es zwischen 12 und 15 Liter pro Tag Bier.
Da hat es ja aber eine ganz schöne...
Ja, nicht unbedingt, aber ich habe natürlich mehr Gewicht drauf gehabt, insgesamt aber. Und du musst natürlich sehr früh anfangen zu trinken. Das heißt, ich bin morgens um 5 Uhr, spätestens um 6 Uhr angefangen und habe abends, bevor ich ins Bett gegangen bin, aufgehört.
Das muss doch anderen auch auffallen, oder wie hast du das irgendwie hingekriegt, dass das keiner bemerkt
hat? Ja, ich war ein sogenannter Spiegeltrinker oder auch Delta-Trinker genannt. Ich konnte das sehr gut verstecken, die erste Zeit, und war auch die ersten Jahre unauffällig, also die ersten 5 Jahre relativ unauffällig, weil ich auch in der Lage war, auch bis zum Schluss meine Arbeit eigentlich auszuführen.
Trotz den 12 bis 15 Litern?
Trotz der 12 bis 15 Liter hätte ich jetzt, also ich lag immer so zwischen 2,8 und 3 Promille, hätte ich jetzt nur 1,0 drin gehabt, dann wäre ich auffällig gewesen, weil mir der Stoff gefehlt hätte.
Ist in diesem Bereich kein Zittern mehr und auch das Denken einigermaßen klar und die Augen nicht gerötet? Und
doch, man sieht es natürlich an den Pupillen, Pupillenerweiterungen, Pupillen errötet. Du hast natürlich auch eine Alkoholfahne, also das fällt schon auf. Du kannst das nicht grundsätzlich verbergen, das funktioniert nicht. Aber als abhängiger Mensch Ignorierst du das und redest dir selber ein, es merkt schon.
Klar, der Schalter umlegen.
Ja, um auf die Frage zurückzukommen,
dann habe ich den Schalter umgelegt. War es ein Druck von außen? Also Frau will gehen oder?
Ja, ich habe schon mehrere Situationen gehabt während dieser 20 Jahre. Also einmal wollte meine Frau sich trennen, das war 2000. Da saß Ute schon auf gepackten Koffern und wollte mich verlassen, weil es einfach nicht mehr ausgehalten hat mit mir. Ist auch schwierig, mit einem alkoholabhängigen Menschen zusammenzuleben. Und da habe ich zu Jesus gefunden, 2000. Ich habe mich 2000 bekehrt. Meine Frau und ich waren selbstständig. Wir haben eine Fleischerei gehabt. Wir waren Franchise-Partner in einem Supermarkt. Da habe ich sehr viel gearbeitet. Also morgens 4 Uhr bis abends 20 Uhr. Ja, war keine Seltenheit, durchgezogen, auch am Wochenende, weil wir einen Partyservice hatten. Und durch diese Überforderung, also ich habe versucht, meine Überforderung mit Alkohol zu kompensieren. Und meine Frau hat die Käseabteilung gehabt, selbstständig geführt. Und dort hat sie sehr viel Kontakt gehabt, auch dann zu Christen. Und eine Frau ist mal zu meiner Frau gegangen, regelmäßig, die haben sich unterhalten. Und die haben uns dann mal eingeladen zum Kaffee trinken. Ute fragte mich dann, du hast doch mal Lust, damit zum Kaffee trinken hinzufahren. Und da dachte ich, ja, was wollen die von uns? Ja, ich wusste ja nur, dass das Christen sind.
Okay.
Und ich habe gesagt, okay, da fahren wir mal hin. Dann sind wir dorthin gefahren. Und da habe ich das erste Mal wieder Familie erlebt, so wie ich Familie mir gewünscht habe, aber nicht in der Lage war, Familie zu leben. Ich bin morgens aufgestanden, hat Alkohol im Kopf und wo kriege ich den her, wann trinke ich den, wie verstecke ich den?
Wie muss man sich das vorstellen? Hat ein Alkoholiker nur diesen einen Gedanken?
Ja.
Also in deinem Ausmaß des Trinkens?
Ja, also du schaltest deine sozialen Kontakte weg, ja, die fallen auch irgendwann weg und du hast eigentlich nur noch Alkohol im Kopf. Du stehst morgens auf und fragst dich, wo kriege ich heute Alkohol her? Wo kaufe ich den, damit es keiner merkt oder damit es keiner sieht? Weil ich war ja auch bekannt im Dorf, dadurch, dass wir selbstständig waren. Wo verstecke ich den? Weil ich habe heimlich getrunken. Und wann trinke ich den? Und wie entsorge ich mein Leergut? Und kannst du dir vorstellen, 15 Liter, halbe Bierflasche, also halbe Literflaschen.
Wie viel sind in den Bierkasten drin? 20?
Ja, 20,
24. Oder trankst du auch harte Sachen? Ich sage automatisch Bier.
Ja.
Warst du auch auf harten Drogen?
Nein.
Schnaps und
Whisky? Nee. Ich habe auch ab und zu Wein gegriffen, wenn ich kein Bier hatte. Aber ich habe keine hochprozentigen Sachen getrunken. Ja. Also Wodka und so weiter spielte für mich keine Rolle.
Hattest du jemals daran gedacht, ich könnte als Obdachloser enden?
Nein. Weil ich mir noch zu sicher war. Das heißt, wie formuliere ich das am besten?
Überleg.
Wenn du in einer Abhängigkeit drin bist und alles läuft noch, dein soziales Umfeld läuft noch halbwegs, du hast deine Arbeit, deine Frau ist noch nicht weggelaufen, du hast dein Haus noch nicht verloren, du hast deinen Führerschein noch, dann hörst du auch nicht auf. Irgendwas muss wegfallen, aber die Schmerzgrenze ist bei jedem natürlich anders oder die Belastungsgrenze in dem Fall. Aber wenn irgendwas von deinem sozialen Umfeld wegfällt oder du verlierst einen Führerschein, deine Frau läuft weg, du verlierst deine Arbeit.
War das bei dir so?
Das war bei mir so.
Führerschein auch weg?
Führerschein hatte ich weg. Fast 2 Jahre. Während meiner Selbstständigkeit. Das heißt, das war ein Grund, unsere Selbstständigkeit aufzugeben. Das heißt, ich habe ein Buffet ausgeliefert, sehr spät abends. War vorher schon alkoholisiert und habe mir da den Rest gegeben auf der Feier. Ich habe das Buffet erst abends um 12 Uhr ausgeliefert. Und dann wollten die mich nach Hause bringen und dann habe ich mich mit Händen und Füßen gewehrt.
Kann ich,
ja,
kein Problem.
Ich frage mich nicht, warum ich das nicht wollte, wahrscheinlich wegen Gesichtsverlust. Auf jeden Fall habe ich mit körperlicher Gewalt mir meinen Schlüssel besorgt und bin nach Hause gefahren.
Du hast also jemand
unsanft behandelt. Ja, auch wenn es nicht weit war. Und ich war dann zu Hause und das Auto stand im Carport, schön sauber eingeparkt. Also das konnte ich mit 2,8, auch 3 Promille Autofahren ging. Reaktionsvermögen ist natürlich gleich null, da braucht man nicht drüber reden. Und dann hat die Polizei an der Tür geklingelt und meine Frau hat aufgemacht. Da lag ich schon im Bett. Und das war für Ute einmal wie so ein Befreiungsschlag, aber auch für mich eigentlich, weil ich wusste, jetzt ist es erstmal vorbei.
Ja. Warst du im Prinzip dankbar, dass die da geklingelt
haben? Der hat mich ja angezeigt, für den ich das Befehl gemacht habe.
Den du verprügelt hast?
Der verprügelt nicht, aber ich habe mir mit körperlicher Gewalt den Schlüssel besorgt. Und ich habe mich bei ihm bedankt, dass er mich angezeigt hat bei der Polizei, weil ich war froh, dass es jetzt endlich auch offensichtlich war.
Wie so eine Erlösung im
Prinzip. Ich brauchte nicht mehr verheimlichen. Und es hat mir jemand dabei geholfen, endlich wach zu werden. Hat er gar nicht verstanden. Aber das war eine Zeit, wo ich dann 4 Jahre trocken war danach. Musste ich auch, weil ich musste ja Trockenheit nachweisen für die medizinische, psychologische Untersuchung.
Wie war der Prozess des Trockenwerdens? Oder hol noch ein bisschen mehr aus. Wieso kamst du zum Trinken? Was war der Anlass? Vielleicht ein paar Sätze
nur. Überforderung. Ich war 10 Jahre bei der Bundeswehr. Da habe ich bei der Bundeswehr habe ich Leistungssport betrieben. Nach der Bundeswehrzeit habe ich meinen Meister gemacht in meinem Beruf. Ich bin Fleischermeister. Wir haben in der Zeit ein Haus gebaut. Also alles in 2 Jahren. Mhm. Meinen Meister gemacht, Haus gebaut und dann in die Selbstständigkeit reingegangen. Und das war definitiv zu viel für mich. Und das hat mich dann so langsam zur Flasche gebracht, weil ich gemerkt habe, wenn ich Alkohol trinke, werde ich ruhiger, dann traue ich mir mehr zu, dann habe ich gedacht, ich bin leistungsfähiger.
Ja.
Und so bin ich eigentlich
typisches Suchtverhalten dann.
Ja. Ja. Oder, so, der Körper braucht natürlich immer mehr, um das gleiche Ergebnis zu erzielen.
Ja.
Und so bin ich dann hinterher bei knapp 2 Kisten Bier am Tag gelandet. Und auf die Frage, wie ich aufgehört habe, ich habe also einen kalten Entzug gemacht. Empfehle ich keinem, sollte man also nicht unbedingt tun, sondern wenn man in den Entzug reingeht, sollte man das unter ärztlicher Aufsicht tun.
Wo hast du dich da zurückgezogen beim kalten Entzug?
Ich habe also tagsüber gearbeitet und nachts habe ich dann praktisch den Entzug durchlebt, mit allem, was dazu gehört, Halluzinationen, Schweißausbrüche, Kreislaufzusammenbrüche und so weiter. Und Uta hat mich die ganze Zeit dabei unterstützt. Und das waren
tolle Frau.
Ein halbes Jahr auf jeden Fall. Also Uta hat 80% daran teilgehabt, dass ich heute so bin, wie ich bin. Ja.
Du hattest vorher gesagt, korrigiere mich, falls es falsch ist, du hättest dich, ihr wart eingeladen worden von Christen?
Ja, genau, wir waren eingeladen und da habe ich Familie erlebt.
Ja. Und was war da anders?
Das Familienleben. Also bei Udo und ich hatten ja nur noch eine Zwecksehe. Mhm. Auch meine Kinder haben mir nicht mehr vertraut, weil die wussten, ich trinke. Und es ging auch so weit bei meiner Tochter Melanie, dass sie mir nicht anvertraut hat in dem Endstadium. Und da wusste ich muss jetzt auch was tun. Aber als wir bei dieser Familie waren, habe ich das erste Mal wirklich auch wieder ein Ehepaar erlebt, wo man eher so zu sagen kann. Und Familie am Tisch erlebt. Das kannten wir gar nicht.
Am Tisch heißt, man sitzt zusammen?
Wir haben alle am Tisch gesessen, Kaffee getrunken und uns unterhalten, über den Tag gesprochen. Und das kannte ich eben so nicht. Und da, als wir nach Hause gefahren sind, habe ich gesagt, das ist Familie, das wünsche ich mir wieder.
Dich war es ein Anstoß.
Ganz tolles Erlebnis. Mhm. Und kurze Zeit danach habe ich mich auch bekehrt.
Wie ging das?
Wir haben sehr viel beim älteren Ehepaar, sehr viel Zeit verbracht. Einen Tag waren wir dort eingeladen zum Kaffee trinken. Und da sagte Gerd zu mir, Thomas, irgendwie ist was anders mit dir heute. Deine Augen glitzern so. Ich sage, ja, weiß ich auch nicht. Ich sage, ich habe heute zwar in der Bertelsmann-Lexikothek geguckt, was Bekehrung heißt und habe darüber nachgedacht und habe auch mal in die Bibel reingeguckt. Ich habe sonst nie in die Bibel geguckt. Und hat er gesagt, ja, was steht da drin? Und ich weiß den Wortlaut jetzt nicht mehr genau, aber Abkehr von dem Bösen und das die Hinwendung zum Guten. Und da hat er gesagt, ja, und was hindert dich da jetzt noch dran?
Du sagtest?
Und da habe ich gesagt, eigentlich gar nichts.
Okay.
Dann sind wir ins Wohnzimmer gegangen, ich habe mich hingekniet.
War Ute
da dabei? Da war Ute dabei. Da waren auch noch andere Gäste. Und
war dir egal?
Das war mir egal.
Du hast den Moment am Schopf ergriffen und hast gesagt, so, das mache ich jetzt.
Ja, vorher habe ich allerdings auch bei den ersten Kontakten habe ich da auch das erste Mal zugegeben, dass ich Alkoholiker bin. Was ich, da war Udo auch komplett baff, da war ich auch ein bisschen enttäuscht erst, wieso erzählt er das jetzt so frei? Und ich versuche schon jahrelang, den auf die Spur zu kriegen und schaffe es nicht. Und, aber das ist Gottes Führung gewesen, das ist Jesus gewesen, der mich dazu gedrängt hat und der mir auch den Weg geebnet hat.
Da gab es sicher Diskussionspunkte hinterher,
ja,
oder?
Die gab es öfters. Ah. Und auf jeden Fall habe ich mich hingekniet dort vor das Sofa und habe ein Gebet gesprochen, habe Gott mein Leben übergeben.
Und warum? Entschuldigung, warum? Weil, wolltest du frei werden? Oder ist dir also Gott im Traum erschienen?
Nein, ich habe hab gemerkt, ich brauche jemanden, der mich aus diesem ganzen Scheiß rausholt. Ja. Ich brauche eine höhere Macht. Ich weiß, meine Frau kann es nicht, weil sie emotional gebunden ist. Ich will aber da raus, ich schaffe es selber nicht. Ich kann es auf eigener Kraft nicht schaffen, aus diesem Hamsterrad herauszukommen. Und es muss irgendwas geben, was mich da rausholt. Hm. Und durch die vielen Lieder, die wir gesungen haben, durch die Gottesdienste, in die ich gegangen bin,
also das ging auch schon parallel
gemerkt,
so.
Ja, habe ich gemerkt, das kann nur Jesus sein, der mich da rausholen kann. Hm. Es gibt keinen anderen. Natürlich muss ich mich bewegen, natürlich muss ich was dafür tun. Aber ich habe gemerkt, dass ich Jesus brauche, um wirklich frei zu werden. Das heißt jetzt nicht, dass ich nach meiner Bekehrung den Alkohol habe sausen lassen, dass alles weg war. Also ich habe danach immer noch getrunken.
Nach dieser Bekehrung?
Nach der Bekehrung war ich jetzt...
Können wir das umschreiben? Vielleicht Umkehr oder...
Also nachdem ich mein Herz Jesus übergeben habe, war jetzt nicht alles vorbei. Ja, ich war eine Zeit lang trocken.
Ja.
Ja. Aber mit der Überforderung kam dann auch wieder der Alkohol.
Wie lange warst du trocken?
Ich war 4 Jahre trocken.
Ah, das stelle ich mir schwierig vor.
Ja.
Am Anfang alles irgendwie, das ist ja auch, hat ja auch mit Hoffnung zu tun.
Ja.
Also für dich in erster Linie, aber auch für Ute, die sagt, yes, er hat's. Und dann fängt er auf einmal wieder an.
Ja.
Wie lange ging das? Das zweite Mal?
Ja, das zweite Mal... So ungefähr 4 Jahre.
Ach, wird das sehr lange?
Ja, 4, 5 Jahre.
Auf jeden Im gleichen Fall. Ausmaß?
Ja. Also das fängt langsam an und steigert sich dann wieder. Weil ich, du denkst, jetzt hast du 4 Jahre nichts angefasst, dann kannst du ja mal wieder. Aber dann sagt der Kopf wieder irgendwann, das schmeckt so gut. Ja, oder ich brauche das, ich muss auch den gleichen Effekt wieder haben. Und dann steigert sich die Dosis auch wieder. Ja, und mit meinen Arbeitsstellen, die ich hatte, mit sehr viel Verantwortung, mit Personalverantwortung, Zahlenverantwortung, hat mich dann wieder zur Flasche gebracht. Ich habe insgesamt ungefähr 6 Arbeitsstellen verloren durch Alkohol innerhalb von 6 Jahren. Und das war für mich der Auslöser, weil du ja vorhin gefragt hast, gab es einen Auslöser? Das war für mich der Auslöser. Da habe ich gesagt, wenn du jetzt nichts tust, Thomas, dann geht alles den Bach runter, dann verlierst du alles, was du liebst. Meine Frau, meine Kinder, da habe ich gesagt, ich gehe jetzt sofort morgen zum Arzt. Und dann haben wir eine Therapie in der Wege geleitet.
Also kein kalter Entzug wie beim ersten Mal?
Kein kalter Entzug wie beim ersten Mal. Ich habe dann langsam runtergefahren. Kalter Entzug heißt ja, du hörst sofort auf, von jetzt auf gleich. Ich habe dann langsam runtergefahren. Und bin dann zu dem Zeitpunkt, jetzt muss ich mal kurz gucken, wann war ich, vom 8.8.2012 bis 11.2012 war ich in der Klinik. Und als ich dort angekommen bin, war ich auf Null. Das heißt, ich brauchte vorher keinen qualifizierten Entzug machen. Ich konnte gleich mit der Therapie anfangen. Und dort hat Jesus mich freigemacht. Ja, das ist also nicht passiert, als ich mein Herz übergeben habe, weil da habe ich auch weiter getrunken. Also das Alte ist vergangen, das Neue ist da, was viele auch gesagt haben und geglaubt haben. Jetzt hat Thomas sich bekehrt, jetzt ist alles gut. Ja, das ist eben nicht so.
Das ist ein Mordsdruck, oder?
Ja, weil der Teufel weiß, wo er angreifen muss. Der kennt meine Schwächen und der weiß, wo kann ich Thomas jetzt knacken. Und das war eben der Alkohol und das hat er geschafft, sehr gut geschafft. Und in der Klinik ist eine Kapelle gewesen. Dort bin ich die erste Woche jeden Tag reingegangen und habe gebetet, Gott, nimm mir jetzt diesen Scheiß weg. Ich sage, ich will wieder liebender Vater sein, ich will liebender Ehemann sein, ich möchte wieder ein Leben führen, was sich wirklich lohnt, wo man Leben zu sagen kann. Und nach einer Woche war ich frei. Ich hatte keine Suchtgedanken mehr. Ich habe nicht mehr an Alkohol gedacht. Ich habe keine Entzugserscheinung gehabt.
Hattest du in der Zeit vorher immer wieder den Gedanken, trink doch was, Thomas. Hol dir doch eine Flasche.
Ja, den Gedanken hast du immer.
Mhm. Auch heute noch?
Heute nicht mehr. Ich habe schon zweimal Bruchteile von Sekunden an Alkohol gedacht. Ich habe ihn sogar einmal geschmeckt. Da war ich in einer Situation, mit der ich überhaupt nicht klargekommen bin. Und da hat mein Kopf sofort gesagt, da gibt es was, das hilft dir. Das ist diese Gefahr dabei.
Alter, das ist wie ein Motor, das sofort einspringt. Ja,
das ist die Suchtgedächtnis. Ja. Und das war ganz kurz da und da habe ich gesagt, nein. Und dann war es auch wieder weg. Deswegen empfehle ich Menschen, die wir, Ute und ich, begleiten in unserer Selbsthilfegruppe, sich auf dem Handy ein Bild zu laden, wo man abgebildet ist, wo man komplett unten ist, um sich das anzugucken und zu sagen, da will ich auf keinen Fall
hin. Schocktherapie.
Ja. Ja. Und seit dem Tag bin ich, also nachdem Jesus mich dort in der Kapelle freigemacht hat, seitdem habe ich nichts wieder angefasst. Das ist jetzt 8 Jahre her.
Gott sei Dank.
Ja. Ja, und in der Klinik habe ich sehr viel über mein Leben auch nachgedacht und ich habe hier ein Bild mitgebracht, was mir sehr geholfen hat. Ich habe eine Endlich-Leben-Gruppe besucht und da war dieses Bild in diesem Arbeitsbuch. Da hängt ein Mann an einem Ast und er hängt unter der Klippe und da, das war ich, da habe ich mich wiedergefunden und wieder gesehen. Als ich in der Klinik war, ich hänge jetzt an der Klippe und muss überlegen, was tue ich jetzt? Bleibe ich an meinen Gebundenheiten, also an dem Ast hängen?
Langsam aber sicher werde ich um Hilfe rufen, steht da.
Ja, langsam werde ich um Hilfe rufen. Und da habe ich mich wieder gesehen. Und ich habe mich gefragt...
Bist du der, der am Ast hängt?
Ich bin der, der am Ast hängt. Ich sage, Thomas, willst du so lange hängen bleiben, bis der Ast bricht und du mit deinem ganzen Scheiß untergehst? Oder lässt du den Ast vorher los und lässt dich in Gottes Hände fallen? Und ich habe mich dafür entschieden, den Ast loszulassen und mich in Gottes Hände fallen zu lassen.
Kannst du dieses Bild übertragen in die Realität? Was heißt den Ast loslassen?
Die Gebundenheiten loslassen, meine Sucht loslassen, meine Dinge, die ich getan habe, die ich verbuckt habe, loslassen. Also auch Selbstvergebung, aber auch anderen Menschen zu vergeben. Also einfach das alte Leben hinter mir lassen, komplett loslassen und dem nicht mehr hinterherjagen. Dazu gehört natürlich, ich muss es verarbeiten und bearbeiten.
Was du getan hast.
Was ich getan habe in der Klinik, das gehört dazu.
Das ist doch sehr mit Scham verbunden.
Ja, Schamgefühl, Versagengefühl. Ich habe es nicht auf die Reihe gekriegt. Und weil man wird ja mit seinem alten Verhaltensmuster konfrontiert und sieht, was habe ich für einen Scheiß gemacht.
Habt ihr nicht gedacht, ich ziehe um?
Bitte?
Habt ihr nicht daran gedacht, umzuziehen? Weg von dem? Das sind ja alles Gefahren, die da sich immer wieder neu auftun.
Ja, das wäre auch nur ein Weglaufen gewesen. Gedacht habe ich daran, aber das ist ein Weglaufen. Du nimmst es wieder mit. Das ist doch gleich ein Aussteiger, der nicht mehr in Deutschland sein will, der geht ins andere Land. Der nimmt seine Dinge ja mit. Ja, der ist nur am anderen Ort.
Richtig.
Und ich hab gesagt, ich muss mich mit den Dingen hier konfrontieren und muss die sozialen Kontakte, die mir nicht mehr gut tun, die muss ich eben canceln, die muss ich weglassen. Und ich muss Verhaltensmuster ändern. Dazu gehört,
das hört sich nach sehr viel Arbeit an.
Ja, dazu gehört die Selbstständigkeit, die wir aufgegeben haben. Ich habe meinen ganzen Beruf an den Nagel gehangen. Ich mache jetzt was ganz anderes als vorher. Mir ist es noch nie so gut gegangen wie jetzt. Und Jesus hat mir ein ganz neues Leben geschenkt und ich habe dieses Leben angenommen, weil ich gemerkt, ich habe immer versucht, eine Hintertür noch offen zu lassen. Falls der Weg nicht klappt, dann kann ich in die andere Tür.
Was stand auf der anderen Tür drauf?
Auf der anderen Tür stand drauf, der Weg ist einfacher für dich.
Und dahinter standen unzählige Bierkisten.
Ja, ja. Und ich habe aber gemerkt, dass bei Gott, Gottes Weg ist eine Einbahnstraße. Da brauche ich keine Hintertür, da brauche ich auch keine Seitentür. Ich muss nur das tun, was Gott von mir erwartet, um gesund zu werden. Und diesen Weg bin ich gegangen.
Wenn jetzt Leute zuhören, die in ähnlicher Situation sich befinden und denken über das Loslassen nach,
ja.
Was würdest du sagen, was ist der erste und wichtigste Schritt?
Der erste und wichtigste Schritt ist radikale Akzeptanz, also zu akzeptieren wirklich, ich bin abhängig, ich brauche Hilfe und ich schaffe es nicht alleine. Und diese radikale Akzeptanz, also zu akzeptieren, dass ich wirklich ein Problem habe und dass ich da alleine nicht wieder rauskomme. Mit allen Menschen, mit denen ich spreche, die wir begleiten in unserer Selbsthilfegruppe, die sagen mir, das ist so schwer. Natürlich ist das schwer. Ja, aber ich muss erstmal diesen Weg gehen und dann muss ich spüren, dieses neue Verhaltensmuster in ein neues Leben, das tut mir gut, das macht Spaß. Da fühle ich mich auch wohl drin. Das muss man also ertasten, erlernen, erproben und irgendwann merkt man, ich fühle mich wohl da drin.
Sagt ihr Leuten tatsächlich auch das mit den zwei Türen, eine mit Jesus, eine ohne?
Ich sage den Leuten, du hast nur zwei Möglichkeiten, dich zu entscheiden. Entweder du gehst den Weg in die Abhängigkeit rein, weiter, oder du gehst den Weg mit Jesus, der dich frei machen kann, wenn du das willst. Ja, wenn du aber die andere Tür nimmst, ist der Weg vorprogrammiert in deinem kompletten Abstieg. Weil das Verhaltensmuster ist immer dasselbe und der Abstieg ist auch immer dasselbe. Bei dem einen dauert es länger, bei dem anderen geht es schneller. Aber es ist immer dasselbe und endet immer im sozialen Abstieg. Ja, und ich sage denen immer, du musst dich entscheiden für den einen oder für den anderen Weg. Und der Weg, der wehtut, der Tränen kostet, das ist in der Regel der gute Weg, weil ich dort meine Dinge bearbeite.
Hast du gedacht, als du rückfällig wurdest, jetzt hast du bei Jesus ausgedient. Der zieht sich jetzt zurück, der kann mit mir nichts mehr anfangen, der ist enttäuscht, der kann mit Losern wie mir nichts anfangen.
Ja, du brauchst eine gewisse Zeit nach einem Rückfall, um wieder klarzukommen.
Hast du das gedacht, so meinte ich?
Also, ja, es kommt sofort ein Versagengefühl. Hm. Ich habe wieder Menschen belogen, ich habe betrogen, ich habe auch Gott enttäuscht, obwohl er vorher schon wusste, dass du wieder rückfällig wirst.
Und ich finde, das lässt sich immer im Nachhinein so schön ausschmücken und sagen, aber im Moment des Sturzes.
Also im Moment des Rückfalles ist dir das scheißegal. Also du trinkst erstmal und dann weißt du, was ich jetzt mache, ist nicht in Ordnung. Mhm. Ja, und dann schämst du dich wieder. Und dann kommt auch dieses Gefühl wieder, ich habe versagt, ich kriege nicht auf die Reihe. Um das dann wegzukriegen, um diese Gefühle wieder wegzukriegen, haust du noch einen drauf und dann hast du irgendwann ein Stadium erreicht, wo es dir scheißegal ist, dann gibst du dir eben die Kante. Wobei ich nie getrunken, so viel getrunken habe, also bis zum Koma oder Bewusstlosigkeit, sondern ich hatte immer einen bestimmten Pegel drin. Ja. Und dann, wenn du halbwegs klar wieder im Kopf bist, dann realisierst du auch langsam wieder, was du gemacht hast. Und dann geht es auch wieder los, die alte Leier, ich tue es nie wieder, kannst du mir nochmal verzeihen? Und du betest auch zu Gott, Gott, ich tut mir leid, ich mach's nie wieder.
Ich verspreche es.
Und zwei Stunden später hast du wieder die Flasche am Hals. Ja, und du musst es wirklich realisieren für dich.
Thomas, du hast es durchlitten, sage ich mal, nicht durchlebt, durchlitten.
Ja.
Hat sich da, oder wie ist da dein Verhältnis zu Gott heute, zu Jesus?
Intensiver.
Also das ist keine Einladung jetzt zu sagen, ich gebe mir jetzt die Kante und brauche ein zweites oder ein drittes Mal, um das...
Nein, das auf keinen Fall. Also zu sagen, Gott vergibt mir, weil ich mein Herz Jesus übergeben habe, deswegen kann ich ja trinken, das ist nicht so.
Naja, dass du andere nicht zerstörst auch.
Dass du, ja genau.
Außer dir.
Ja. Und ich will deine Frage nochmal.
Frage habe ich mir auch gerade überlegt. Also, richtig. Man könnte ja sagen, ich werde 5, 6, 7 Mal rückfällig, weil dadurch die Gottesbeziehung, wie du sagtest, intensiver wird.
Das ist ja Quatsch. Nee, auf keinen Fall.
Weil dadurch ja nicht du dich nur dir schadest, sondern auch anderen.
So, jetzt haben wir es wieder. Deine Gottesbeziehung ist ja gestört. Du bist getrennt von Gott, wenn du wieder gesoffen hast. Weil du alles das, was du vorher aufgebaut hast, alles das, was du, die Beziehung, die du zu Gott hattest, ist ja gestört, wenn du wieder trinkst, weil du das Suchtmittel vor Gott stellst. Ja, und das tust du als süchtiger Mensch grundsätzlich, da ist das Suchtmittel im Vordergrund und Gott im Hintergrund und du trennst dich langsam von Gott.
Ja, und Gott trennt sich nicht von dir, ne? Das ist ja die große Erfahrung.
Der will, dass du weiter bei ihm bist. Und er hat mich auch immer gezogen. Das habe ich ganz besonders in der Klinik gemerkt. Und ja, nachdem ich täglich dort gebetet habe, Gott, nimm mir diesen Scheiß weg, hat er mir auch wirklich geantwortet. Nicht, dass ich es gehört habe, aber ich habe in mir gefühlt, du musst jetzt was tun. Und ich habe gemerkt, Gott hilft dir. Und seitdem ich aus der Klinik bin, hat Gott auch die Bausteine so voneinander gesetzt, wie wir sie gebraucht haben. Er hat mich nie überfordert, er hat mich nie unterfordert, sondern immer das gegeben, was ich benötigt habe, was Ute gebraucht hat, was wir für unsere Ehe brauchten. Und ich konnte, es war mein Anker. Also Jesus ist nicht nur mein Retter im wahrsten Sinne des Wortes, sondern er ist auch ein Freund geworden. Er ist aber auch Ermahner. Also der sagt mir schon, der zeigt mir schon Stoppschild und sagt, Thomas, bis hierhin und nicht weiter. Und ich glaube, das hat er auch bei der letzten Arbeitsstelle gemacht, weil er hat mir immer wieder neue Arbeitsstellen geschenkt, gute Arbeitsstellen. Und bei der letzten Arbeitsstelle hat er die Notbremse gezogen und da habe ich gewusst, das ist eine Antwort und wenn ich jetzt nicht handle, dann geht alles den Bach runter.
Wir sind schon weit vorangeschritten mit der Zeit. Die vier Schlussfragen, Thomas. Erstens, ganz klar, gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast. Jetzt bin ich gespannt.
Ja, ich habe also kein Buch zweimal gelesen. Ja, ich bin kein großer Leser, ich bin eher so ein Hörbuchhörer. Deswegen habe ich die Bibel auch auf MP3. Aber es gibt ein Buch, was ich komplett gelesen habe und nicht nur quer gelesen habe. Und das würde ich auch nochmal lesen, Im Schatten des Allmächtigen, das Tagebuch von Jim Elliot.
Ah.
Ja, das würde ich also nochmal lesen, weil der Jim Elliot mich wirklich fasziniert hat.
Das war der bei den Auka-Indianern?
Ja, bei den Huarani.
Oder so?
Ja, Ecuador. Und ist dort 1956 auch von den Indianern ermordet worden. Und seine Frau ist dann Jahre später wieder dorthin gegangen.
Was fasziniert dich an dem Buch?
Die Konsequenz und die Standhaftigkeit, die Jim Elliot hatte, Gott gegenüber. Dieses Vertrauen in Gott, das er hatte. Und dieses hundertprozentige Vertrauen und die Liebe in Gott. Also das hat mich fasziniert.
Ja. Zweite Frage. Ganz wichtig. Wozu kannst du heute leichter Nein sagen als vor 5 Jahren?
Dass ich heute nicht mehr so mit Menschen umgehe wie vor 5 Jahren, sondern anders. Und dass ich auch einen Bezug zu Menschen anders lebe als vor 5 Jahren. Weil ich Enttäuschung erlebt habe.
Du beendest sie.
Ja, ich bin sehr vorsichtig geworden, was Beziehung angeht. Und wenn ich merke, okay, die Beziehung hat Bestand, dann kann ich da auch mit einsteigen.
Welche Überzeugungen? Frage 3, Verhaltensweisen und oder Gewohnheiten. Ja, Gewohnheiten, die du in den letzten 5 Jahren dir angeeignet hast, haben dein Leben definitiv verbessert.
Ich war sehr zurückgezogen, also introvertiert will ich jetzt nicht unbedingt sagen.
Ist nicht schlecht.
Ich habe Gefühle und Emotionen nie zeigen können. Liegt an meiner Erziehung, da gab es keine Gefühle und keine Emotionen. Und da zählte auch das Leistungsprinzip. Und ich habe gelernt, mit meinen Emotionen und Gefühlen umzugehen. Und auch bin ja heute in der Lage, Emotionen und Gefühle auch zu zeigen.
Plakatfrage?
Ja, der Wille Gottes ist immer etwas Größeres, als wir erwarten. Das stammt auch von Jim Elliot, das ist ein Zitat von Jim Elliot. Und das hat mich begleitet während meiner ganzen Zeit. Der Wille Gottes ist immer etwas Größeres, als wir erwarten. Ich habe immer viel zu wenig von Gott erwartet. Ich habe ihm immer viel zu wenig zugetraut. Und bin immer ganz überrascht, was Gott doch bewirken kann und was Gott in meinem Leben getan hat.
Vielen Dank fürs Zuschauen. Von 210 Flaschen auf 0. 210 pro Woche auf 0. Wenn ihr ähnliche Geschichten habt, die euch herausgefordert haben, die ihr, wenn ihr zurückguckt in eurem Leben, durchlitten und erfahren habt, oder ihr steht mittendrin, dann meldet euch info@superfromm.tv. Wir gucken, wie wir das machen. Und vielleicht erzählst ihr oder erzählst du, bald die Geschichte hier, erzählst sie mir und erzählst sie uns allen. Bis dahin, bis nächste Woche, kommt ihr ein neuer Film. Bleibt oder werdet super fromm. Macht's gut und tschüss.